Christmases, Jules Master.
Ein Stadion voller Menschen, die gemeinsam einem Konzert lauschen und lautstark mitsingen, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Im Baltikum, also in den nordosteuropäischen Staaten Lettland, Litauen und Estland, hat das gemeinsame Singen eine lange Tradition. Und speziell dieses Lied hat dort eine tiefe demokratiepolitische Bedeutung. Atmos das Baltia, das Baltikum wacht auf, ist ein dreisprachiges Lied, das 1989 im Zuge der sogenannten Singenden Revolution neu geschaffen wurde, um die Einigkeit im Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit von der in Auflösung befindlichen Sowjetunion zu demonstrieren. Dem geht eine jahrhundertelange Geschichte von Bedrohungen und kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem russischen Imperium voraus. Aus den reichhaltigen Erfahrungen der direkten Nachbarn Moskaus könnte der Westen gerade in der heutigen Zeit viel lernen. Denn auch für uns steht viel auf dem Spiel.
Das Entscheidende wird sein, und hier spielen Universitäten eine große Rolle, dass wir uns bewusst werden, wie wir leben wollen, wofür wir auch bereit sind einzutreten. Und das ist eben die Demokratie. Und deswegen lohnt es sich, einmal vertiefter darüber nachzudenken und vielleicht auch zu verstehen, warum im Osten Europas die Menschen viel stärker sich als Europäer empfinden, warum die Revolutionen 2004 und 2013, die friedlichen in der Ukraine, unter EU-Fahnen stattgefunden haben, weil nämlich dort ziemlich klar ist, weil man die Alternative nur zu gut kennt, was Europa ausmacht.
Das ist Oliver Jens Schmidt. In seinem neuesten Buch Moskaus westliche Rivalen erzählt der Osteuropa-Historiker eine europäische Geschichte vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer und blickt dafür bis ins frühe Mittelalter zurück. Der Ausgangspunkt für diese tiefgreifende historische Auseinandersetzung war der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022. Warum versucht Putin, diesen Krieg historisch zu rechtfertigen und scheitert damit? Gibt es ein historisches Muster im Umgang Russlands mit seinen Nachbarn? Und warum liegt der entscheidende Unterschied zwischen Moskau und seinen Anrainern weniger in Sprache oder Religion als in der politischen Kultur? Ich habe Oliver Jens Schmidt am Institut für Osteuropäische Geschichte am Campus der Uni Wien besucht und mit ihm über diese Fragen gesprochen. Und nicht zuletzt darüber, was wir daraus für die Bewahrung unserer Demokratie lernen können. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich begrüße euch herzlich bei der dritten Staffel unseres Podcasts An der Quelle.
An der Quelle, der Podcast von Rudolfina, dem Wissenschaftsmagazin der Uni Wien.
Ja, lieber Herr Schmidt, danke, dass Sie uns hier empfangen haben. Wir sind an der Quelle einer riesigen Geschichte, die sich über viele, viele Jahrhunderte erstreckt. Aber der Ausgangspunkt war der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Das ist jetzt 4 Jahre her. Ein Ende des Krieges ist nicht wirklich abzusehen. Das war ein wichtiger Grund für Ihr Buch, aber nicht der einzige. Was hat Sie denn bewogen, so umfassend nachzuforschen?
Es war sicher einmal der Schock dieses Krieges und dann auch gleich eine Debatte, die in meinem Fach der osteuropäischen Geschichte begonnen hat, die sich ja immer sehr auf Russland konzentriert hat. Und da hat man sich dann gefragt, ist diese Überkonzentration auf Russland, die ja viele andere Gesellschaften unsichtbar gemacht hat, nicht letzten Endes auch einer der Gründe für das Desinteresse gegenüber der Ukraine und das Desinteresse gegenüber vielen Staaten in dieser Region, also den unmittelbaren Anrainern von Moskau, also des russischen Staates. Und das Zweite war dann auch die Reaktion sehr vieler Länder im Norden und im Osten Europas, die sehr klar verstanden haben, wie real die Bedrohung ist, während im Westen, in der Mitte und besonders im Süden Europas bis heute zum Teil, gerade in Spanien oder auch Italien, dieses Bedrohungsgefühl nicht da ist und nicht nur das fehlt, sondern auch eben eine Solidarität mit jenen Staaten der Europäischen Union im Norden und im Osten, die gute Gründe haben, sich bedroht zu fühlen. Und dann habe ich mich gefragt, hat denn diese klare Reaktion in Skandinavien und in Osteuropa, historische Wurzeln, kann man da etwas aufzeigen? Und zum Schluss auch, was kann denn ein Historiker in einer solchen Situation tun, wo die demokratischen Systeme Europas derart bedroht werden?
Also eine geschichtliche Einordnung tut definitiv Not auf vielen Ebenen. Der russische Machthaber Putin hat ja zum Beispiel den Philosophen und begeisterten Faschisten Iwan Iljin als wichtigsten Einfluss und auch moralische Autorität genannt, um den Einmarsch in der Ukraine und Ukraine auch unter Anführungszeichen zu erklären. Welche historischen Anleihen nimmt denn Putin konkret für den Angriffskrieg in Theorie und Praxis?
Also Putin geht in seinen Reden ja sehr weit zurück. Er geht in das frühe Mittelalter zurück, in die Zeit der sogenannten Kiewer Rus. Und er konstruiert ein Geschichtsbild, das in der russischen Kultur eine alte Tradition hat, dass es nämlich eine Abfolge gibt von der Kiewer Rus zum Moskauer Staat und von dort aus dann zum großen Zarenreich Peters des Großen und des 19. Jahrhunderts und von dort aus weiter in die Sowjetunion. Und dieses Reich hat ja durch gewaltsame Eroberung sein Territorium über ein halbes Jahrtausend erweitert. Aber solange Europa betroffen war, also europäische Länder, immer argumentiert, dass es sich nie um einen Angriffskrieg handeln würde, sondern immer um einen Verteidigungskrieg, dass man nur Verlorenes zurückhole und dass man sich wehre gegen eine Umzingelung durch die westlichen Nachbarn. Und diese Behauptung findet man schon im späten 15. Jahrhundert. Und es lohnt sich eben so weit in die Vergangenheit zurückzugehen, nicht nur weil Putin sich auf eine entfernte Vergangenheit beruft und hier die Vergangenheit auch stark verdreht, sondern weil es tatsächlich Kontinuitäten gibt in diesen Verdrehungen, die im Falle der russischen politischen Kultur eben zum Teil ein halbes Jahrtausend alt sind.
Ja, und im 19. Jahrhundert wurde schon ähnlich argumentiert wie heute, indem man der Ukraine das Recht auf die Existenz abspricht, auf die eigene Sprache abspricht. Da zitiere ich einen Publizisten, den Sie auch in Ihrem Buch zitiert haben. Die Ukraine hatte nie eine eigene Geschichte, war nie ein separater Staat. Das ukrainische Volk ist ein rein russisches Volk, ein seit jeher russisches Volk, ein essentieller Teil des russischen Volkes, ohne den das russische Volk nicht bleiben kann, was es ist. Also das zieht sich quasi durch.
Es ist eine Obsession sehr großer Teile der russischen Gesellschaft zu behaupten, eine ukrainische Nation gäbe es gar nicht. Man hatte im 19. Jahrhundert seitens der zarischen Verwaltung in zwei Edikten, das erste von 1863, auch die ukrainische Sprache als Schriftsprache versucht zu verbieten und zu unterdrücken, mit der logisch kuriosen Behauptung, man verbiete eine Sprache, die es nie gegeben habe, gar nicht gibt und auch nie geben werde. Also das Objekt des Verbots hat gar nicht existiert und existiert gar nicht, also sehr, sehr eigenartig. Und diese logische Verbiegung zeigt schon einmal, wie enorm die Emotionen sind. Das heißt, der Hass Putins auf alles Ukrainische ist in der russischen Gesellschaft breit verankert. Putin steht hier nicht allein. Und dieser Hass geht sehr weit zurück. Wir finden ihn schon zur Zeit Peters des Großen, der gegen Unabhängigkeitsbestrebungen der Ukraine mit äußerster Brutalität, also mit Sippenhaft und Massenmord an den Angehörigen des damaligen ukrainischen Führers, des Hetman Ivan Mazepa, vorgegangen ist. Was wir heute haben, die Mordversuche auf ukrainische Politiker und auch Exilpolitiker, das ist auch eine alte Tradition. Auch das hat Peter der Erste schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts getan. Und auf der anderen Seite sind eben auch die Unterschiede zwischen der ukrainischen politischen Kultur und der Moskauer politischen Kultur sehr alt. Das russische Imperium hatte bis 1917 nie eine Verfassung. Die Ukrainer haben sich im Exil schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine Verfassung gegeben. Und ich glaube, das zeigt schon einmal schlaglichtartig, wie tief die Unterschiede sind und wo sie liegen. Nicht in der Sprache oder in der Religion, sondern tatsächlich im politischen Selbstverständnis.
Die Ukraine ist ja auch kein ethnisch homogener Staat. Da gibt es ja auch unterschiedliche Befindlichkeiten, aber so richtig befreit fühlt sich wahrscheinlich jetzt niemand dort.
Es fühlt sich niemand befreit und diese Idee der Befreiung dieser Gebiete, die ist ja seitens der Moskauer politischen Sprache oder des Moskauer politischen Denkens ebenfalls sehr alt. Man sprach hier schon im späten Mittelalter vom Sammeln der sogenannten russischen Erde. Dabei handelte es sich ganz konkret um Gebiete, vor allem das heutige Belarus und die Ukraine, die im Mittelalter zur Kiewer Rus gehörten und dann zum Großfürstentum Litauen, zeitweise der größte, flächenmäßig größte Staat Europas, auch sehr multiethnisch. Und dieses Litauen hatte eine ganz andere politische Kultur mit eigenen Landtagen, mit verschriftlichtem Recht. Und die Vorfahren der heutigen Ukrainer und Belarusen haben sich eben dieser politischen Kultur zugehörig gefühlt und nicht der Moskauer. Also diese Idee der Befreiung, die findet man eben schon im späten Mittelalter, und die Objekte dieser Befreiungsaktionen haben sich schon im Mittelalter erbittert dagegen gewehrt, weil sie eben genau wussten, was sie verteidigt haben, nämlich nicht ihre Sprache oder ihre Religion unbedingt, sondern vor allem ihre Art zu leben und die Selbstbestimmtheit der politischen Organisation.
Trotz allem klingt die Argumentation Putins ja nicht sonderlich schlüssig, warum man so einen brutalen Angriffskrieg überhaupt durchführt. Er hat ja einmal die Auflösung der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Sie sagen ja auch, es geht ihm nicht nur um die territoriale Wiederherstellung dieses Gebiets, sondern um etwas anderes.
Also es geht zum einen sicher um die territoriale Wiederherstellung dieses Gebiets, es geht ihm aber auch ganz massiv um die Kontrolle über Menschen. Russland hat auch eine negative demografische Entwicklung, und die Vorstellung, dass es keine ostslawische Dominanz geben könnte in einem russisch beherrschten Raum ohne die Ukraine, ist ebenfalls sehr alt. Also Putin braucht 40 Millionen Ukrainer einfach aus demografischen Gründen, um sein demografisch schrumpfendes Land hier aufrechtzuerhalten. Und so verstehen wir auch, warum es zum Beispiel zu diesen Verschleppungen von Zehntausenden von Kindern kommt, zu diesen Filtrationen und dem Versuch der Umerziehung. Und auch der Überzeugung der russischen Eliten, und auch die ist sehr alt, dass die Ukrainer eigentlich selber nicht existieren, weil sie Opfer einer westlichen Gehirnwäsche geworden seien. Und das beginnt schon im 16. Jahrhundert, angeblich durch eine durch Polen und Jesuiten verursachte Kontaminierung der angeblich ostslawischen Ukrainer, die Teil eines größeren russischen Volkes sind. Also auch hier gehen diese Vorstellungen sehr, sehr weit in die Geschichte zurück.
Ja, und die Begründungen für diesen Krieg sind ja nicht das Einzige. Es geht ja nicht nur um die Theorie, sondern auch um die Praxis und teilweise recht kuriose Kriegstaktiken, die angewendet wurden. Die Krim wurde infiltriert mit diesen berühmten grünen Männchen, und auch das hat es bereits gegeben. Glauben Sie, ist das bewusst kopiert worden als Referenz an die Geschichte an Ivan III.?
Ja, tatsächlich hat es also diese Form der Kriegführung, also dass man Leute ohne klare Markierung, also ohne Wappen oder ohne Uniformzeichen losschickt und dann zuerst einmal alles abstreitet und nach erfolgter Eroberung dann sich über die Torheit des Gegenübers freut, schon Ende des 15. Jahrhunderts gegeben, also unter Großfürst Ivan III. Ob das jetzt ein bewusster Anschluss seitens Putins an diese Tradition ist, das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber sehr wohl haben das russische Medievisten, solange sie noch offen arbeiten können, entsprechend festgestellt. Und diese Parallelen, die habe also nicht ich gezogen, sondern die stammen eigentlich von einer ganz hervorragenden russischen Mittelalterforschung, die zu Beginn dieses Jahrhunderts diese Thesen des Sammels der russischen Erde oder von ostslawischen Brudervölkern dekonstruiert hat. Und das sind jetzt Menschen, die zum Teil nicht mehr leben oder zum Teil einfach selber schweigen müssen angesichts der politischen Situation.
Sie haben als roten Faden in diesem Buch genannt immer wieder die politische Kultur als wesentlichen Unterschied zwischen dem Betrachtungsraum, der vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer hinuntergeht. Wie ist denn das zu verstehen? Weil man würde annehmen, dass Sprache und Glaube doch eine große Rolle spielen in solchen multiethnischen Gebieten, aber eben die politische Kultur sei das wirklich Trennende.
Also die wesentlichen politischen oder politikwissenschaftlichen Theorien, die wir haben, sind tatsächlich stark konzentriert auf Sprache und insbesondere auf Religion. Also man geht dann davon aus, Russland ist orthodox, das Mutterland der Orthodoxie, und deswegen ist der gesamte Raum, der orthodox ist, in irgendeiner Art und Weise, sei der eine Art Einflusssphäre Russlands. Diese Vorstellung ist weit verbreitet und übersieht, dass das historisch betrachtet völlig falsch ist. Denn die eigentliche Trennlinie, die Europa durchzieht und um die es in diesem Krieg auch geht, zieht sich mitten durch den orthodoxen Raum hindurch und ist uralt und geht eben zurück auf das späte Mittelalter, als die Vorfahren der heutigen Ukrainer und Belarusen dem schon erwähnten Großfürstentum Litauen unterstanden, das ab 1385 sich mit Polen zusammengeschlossen hat, eine Union, die dann enger wurde 1569. Und in diesem Reich hat sich eine politische Kultur entwickelt, die diametral von der Moskauer unterschieden war. Also ganz plakativ, die Moskauer Kultur war autokratisch, es gab keine Form von Parlament oder von Recht, an das sich der Herrscher hätte halten müssen. Der Herrscher hat sich höchstens an seiner Gottesfurcht und an der Einhaltung bestimmter ethischer Grundregeln, die er aber informell ausverhandelt hat, mit seiner Umgebung halten müssen. Während auf der anderen Seite die meisten Städte ein Stadtrecht hatten mit gewählten Räten, also ein gesetztes Recht gab. Das litauische Recht strahlt dann später sogar nach Russland aus. Also die russische Rechtskodifikation von 1648 ist litauisch beeinflusst, das heißt aus dem Gebiet der heutigen Ukraine und von Belarus. Und vor allem gab es in diesem polnisch-litauischen Staat ein Adelsparlament, das das Recht hatte, den Herrscher auch zu wählen. In Moskau galt bis zum Aussterben der Rurikiden einfach die dynastische Erbfolge. Das heißt, es waren auf der einen Seite ein System in Polen-Litauen, gerade Ende des 16. Jahrhunderts, wo der Herrscher gegenüber dem Parlament deutlich schwächer war, wo die Parlamentsabgeordneten, die Adligen, sogar stolz waren, dem Herrscher im Parlament zu widersprechen, wo der Herrscher selber nicht das Gegenüber des Parlaments war, sondern rechtlich gesehen selber Teil des Parlaments und wo eine Adelskultur herrschte. Der König wurde von Zehntausenden Adligen direkt gewählt. All diese Dinge haben in der Moskauer Kultur völlig gefehlt. Dort haben sich die Ratgeber des Zaren selber als Sklaven bezeichnet und waren noch stolz darauf. Wenn man den Herrscher ansprach, hat man gesagt, wir schlagen mit der Stirn vor dir, o Großherr. Kein polnischer oder litauischer Adliger hätte so etwas dem König gegenüber gesagt. Er war stolz, wenn er ihm ein freches Schimpfwort entgegengeworfen hat. Also das zugespitzt formuliert zeigt, das waren zwei komplett unterschiedliche Kulturen. Und da ging es gar nicht so sehr um Sprache und Konfession, sondern eben um die Frage, ist die Macht des Herrschers beschränkt? Wer bestimmt, wer Herrscher wird? Steht der Herrscher über dem Recht oder gibt es ein Recht, das über dem Herrscher steht? Wer verhandelt dieses Recht aus und wer kann es zum Beispiel auch gegenüber einem Herrscher legal durchsetzen, während der sich nicht an das Recht hält? Und es gab zum Beispiel ein Widerstandsrecht in Polen-Litauen. Das war in Moskau absolut unvorstellbar. Man kann einen Aufstand unternehmen, aber man hat nicht das Recht dazu.
Und entlang dieser Grenzen, die sich natürlich dauernd verschoben haben, gab es ja auch mehr oder weniger große Gegensätze. Als größten Gegensatz haben Sie beschrieben den Übergang vom Baltikum ins russische Reich quasi, also wo die einen sehr auf das Recht gehört haben und so weiter und auf der anderen Seite russische ungebildete Bauern, die kein eigenes Recht hatten.
Ja, man kann schon sagen, dass eine der wirklich ganz großen Zivilisationsgrenzen im Sinne jetzt der politischen Kultur an der Ostgrenze des heutigen Estland und Lettland verläuft. Ganz kurz, im Mittelalter war das organisiert in der sogenannten Livländischen Konföderation, die sehr deutsch geprägt war. Wichtige Städte waren Mitglieder der Hanse. Der Adel stammte ebenfalls aus Deutschland und es war im Prinzip so, vereinfacht gesagt, eine Art Verlängerung der Strukturen im Heiligen Römischen Reich. Und dort gab es einen eigenen Landtag, der aus vier Kurien bestand, die selber getagt haben. Es gab einen eigenen livländischen Städtetag. Die livländischen Städte haben an Hansetagen teilgenommen. Das waren komplizierte, verrechtlichte Prozesse. Alle waren gewöhnt, Kompromisse auszuverhandeln, sich an schriftliches Recht zu halten und haben an Verträge geglaubt. Und auf der anderen Seite der Grenze, ab 1478 war das dann Moskauer Territorium, galt das nicht. 1494 wird die Niederlassung der Hanse in Nowgorod, damals moskauisch erobert, geschlossen. Und als die deutschen Geschäftsleute protestieren und auf ihre Verträge verweisen, hat man ihnen ins Gesicht gelacht und gesagt, das gilt nur, solange der Großfürst von Moskau das will. Und hinzu kam, dass die traditionellen Vertrauensleute auf der anderen, der russischen Seite, verschwunden sind, weil sie Opfer geworden sind des Zorns des Großfürsten. Das heißt, man sieht, auf der einen Seite sind es verrechtliche Strukturen und auf der anderen Seite ist es eine hohe Informalität. Vereinfacht kann man sagen, es gab das Oligarchenwesen, das wir heute beobachten können, auch schon Ende des 15. Jahrhunderts im Moskauer Staat.
Musik. spüren wir ein wenig dem nach, wie überhaupt es so weit kommen konnte, dass dieses russische Imperium entstanden ist. Es war ja nicht immer so. Es gab lange Zeit ein Gleichgewicht der Kräfte über mehrere Jahrhunderte und unglaublich kriegerische Phasen. Also ich war ganz erstaunt, wie viele Kriege es da gegeben hat in diesem Raum, die wir nicht kannten. Hierzulande kennt man den 30-jährigen Krieg vielleicht und parallel, was sich im Norden und so abgespielt hat, ist ziemlich ungeheuerlich. Aber was waren die wichtigsten Motive und Treiber für das russländische Expansionsbestreben, wenn man das vielleicht zusammenfassen kann?
Also der erste Großangriff gegen den Westen wurde unternommen vom ersten Zar des Moskauer Staates. Das war Iwan IV., bei uns auch als Iwan der Schreckliche bekannt. Der hat 1558 das Baltikum überfallen. Und die moderne Forschung hat gezeigt, dass es ihm gar nicht so sehr um die Häfen im Baltikum ging, sondern tatsächlich um einen ideologischen Krieg. Den hat er gerechtfertigt. Erstens, er hole nur zurück, was seinen Vätern gehört hat. Also das Baltikum sei eigentlich altes Vatererbe. Und zweitens, die Bewohner des Baltikums, damals Angehörige der lutherischen Reformation, seien ja Ketzer, die er zurückführen müsse zum rechten Glauben. Und drittens, Russland sei eben der Hort des wahren Christentums und der echten christlichen Sitte. Und mutatis mutandis sind das alles Dinge, die heute auch der Ideologie von Wladimir Putin entsprechen. Dieser Angriff wurde zurückgeschlagen, aber Moskau wurde dann vor allem groß, weil seine direkten westlichen Nachbarn, das waren zwei Großmächte, das waren Schweden auf der einen Seite, Polen, Litauen auf der anderen Seite, in einem erbitterten Wettstreit um die Hegemonie lagen und sich derart bekriegt haben, dass letzten Endes, auch das verkürzt gesprochen, zu Beginn des 18. Jahrhunderts beide stehend K.O. waren und dann zu Vasallenstaaten des Russländischen Reichs herabgesunken sind. Also es war diese Zerstrittenheit der unmittelbaren westlichen Anrainer. Was wir auch beobachten können schon seit dem Mittelalter ist, dass Moskau aus dem Westen Militärtechnologie und Militärspezialisten importiert hat, trotz aller Versuche, das zu verhindern. Das heißt, dieser Transfer aus dem Westen waren weniger eigentlich Ideen, die wollte man überhaupt nicht haben, also vor allem keine politischen Ideen, aber die Militärtechnologie hat man immer gerne genommen und die ersten Embargos dagegen stammen aus dem 13. Jahrhundert. Das heißt, auch diese Geschichte wird besser verständlich, wenn man weit in die Vergangenheit zurückgeht.
Und sehr interessant finde ich, dass dieser Aufstieg ja nicht unaufhaltsam war. Da gibt es ja mehrere Beispiele. Wenn Sie vielleicht zwei, drei dieser Wendepunkte kurz beschreiben könnten oder mögliche Wendepunkte.
Die russische Propaganda behauptet ja gerne, die beiden westlichen Großangriffe, die es gegeben habe auf den russischen Staat durch Napoleon und Hitler, seien gescheitert. Und man lässt dann unter den Tisch fallen, dass es sehr wohl sehr erfolgreiche Feldzüge aus dem Westen gegeben hat, nicht aus dem fernen Westen Europas, sondern aus dem benachbarten Westen. Zwei Beispiele. Litauen stand um 1370 kurz davor, den Kreml zu erobern. Das ist dann mangels Belagerungsgerät gescheitert. 100 Jahre später hat der litauische Staat auch die Chance verpasst, zusammen mit den Tataren der sogenannten Großen Horde den Moskauer Staat zu zerschlagen. Und im Jahre 1618 ist eine polnisch-litauisch-ukrainische Belagerungsarmee schon in Moskau eingedrungen und wurde im letzten Moment zurückgeschlagen, nicht von russischen Soldaten, sondern von deutschen Söldnern im Dienste des Zaren. Den Angriffsplan hatten übrigens zwei Franzosen verraten, also da wurde im allerletzten Moment, das ist ein Ereignis, das man in unseren Geschichtsbüchern eigentlich kaum findet, der Moskauer Staat durch Westeuropäer im Solde des Zaren noch einmal gerettet. Und wenn man diese Beispiele betrachtet und vielleicht dann noch 40 Jahre später die berühmte Schlacht von Konotop dazu nimmt, das war ein großer Sieg einer ukrainisch-tatarischen Armee über eine Moskauer Invasionstruppe, der dann politisch verspielt worden ist, dann sieht man, dass diese Vorstellung, die auch sehr viele russische Trolle bei uns verbreiten, gegen Moskau hat man sowieso keine Chance, man muss auf jeden Fall unterliegen, nicht stimmt, wenn man einmal betrachtet, was Litauer, Ukrainer oder auch im 20. Jahrhundert die Finnen militärisch bewerkstelligt haben. Also auch hier ein historischer Blick führt vielleicht auch zu einem vielleicht ruhigeren und kühleren Blick auf die Gegenwart.
Das Imperium ist immer weiter gewachsen zu einem riesigen multiethnischen Gebilde. Wie wurde denn in den eroberten Ländern mit der Bevölkerung umgegangen? Wurde dann auch versucht, die zu integrieren? Hat man ihnen Autonomie zugestanden oder beides?
Also da muss man je nach Region, Ausgangssituation und Zeit kurz differenzieren. Also beginnen wir vielleicht ganz im Norden. Finnland wurde, das war seit dem Mittelalter Teil Schwedens, 1809 annektiert, hatte eine eigene parlamentarische Tradition. Sogar die Bauern, sofern sie eigenes Land hatten, waren wahlberechtigt. Die Bevölkerung, protestantisch, war zu einem guten Grad alphabetisiert. Und diese Andersartigkeit hat das Zarenreich akzeptiert und Finnland eine weitgehende Autonomie zugestanden. Die Finnen waren oder die Finnländer, sowohl ethnische Finnen wie Schweden, blieben so lange loyal, wie diese Autonomie bewahrt wurde. Und das war so bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Ganz anders in Polen. Polen wurde zu großen Teilen annektiert vom Zarenreich, auch mit österreichischer und preußischer Hilfe. Die haben ja beide ihren Teil Polen-Litauens auch annektiert. Aber da hat sich gezeigt, dass sämtliche politischen Versuche von weitgehender Autonomie bis zu völliger Repression, also bis hin zur Unterdrückung des Polnischen als Schriftsprache, Verbot des Begriffes Polen, der ersetzt wurde nach 1863 durch den Begriff Weichselgebiet, nicht funktioniert hatte. Polen hatte eine derart stark verankerte politische Kultur und Polen wurde im 19. Jahrhundert auch konfessionell durch den katholischen Glauben zum eigentlichen Gegenpol oder noch verstärkt, als es vorher war, zum Gegenpol Russlands, dass man sagen konnte, Russland kann Polen vielleicht schlucken, aber es konnte es nie verdauen. Ganz anders war dann die Behandlung derjenigen Völker, die eigentlich als Russen galten, also die Belarusen und insbesondere die Ukrainer. Gegen sie wurde mit äußerster kultureller Repression vorgegangen. Sie wurden einfach als Russen betrachtet. Die Belarusen hatten tatsächlich eine extrem schwache Nationalbewegung, auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber in der Ukraine war dieses Kulturbewusstsein viel, viel stärker entwickelt. Und da kam es zu der von mir schon erwähnten Maßnahme, nämlich des Verbots des Ukrainischen als Schriftsprache. Die Ukrainer wurden als Kleinrussen angesehen, also als eine Art etwas lustige, etwas ungebärdige südliche Varietät des Russischen. Aber eine Form der Eigenständigkeit in irgendeiner Form wurde ihnen eigentlich nicht zugestanden. Und ganz im Süden, die heutige Republik Moldau, wo eine rumänischsprachige Bevölkerungsmehrheit lebte, die wurde eigentlich kaum ernst genommen. Das galt als Teil des inneren Orients, wurde auch massiv kolonisiert mit Deutschen und Russen und anderen Bevölkerungsgruppen. Also da wurde gar nicht daran gedacht, dass es dort eine Entfaltungsmöglichkeit gab. Und vielleicht kann man sagen, am Schluss im Baltikum war es so, dort hat der deutsche Adel kooperiert von Anfang an, von 1721 an mit dem russischen Imperium. Als dann 1871 ein deutsches Kaiserreich entstand, wurde Russland ein bisschen skeptisch gegenüber den Deutschen und hat dann begonnen, eine estnische und lettische Kulturbewegung zu fördern. Also man sieht, wenn man da ganz kurz im Telegrammstil durchgeht, es war regional sehr verschieden und hatte damit zu tun waren, dass alte Konkurrenten wie Polen und Litauen waren das Bevölkerungsgruppen, die man als Russen betrachtet hat, oder waren das Bevölkerungsgruppen, deren Loyalität man durch Formen regionaler Autonomie erkauft hat. Das ändert sich dann um 1900, als das Reich dann wirklich beginnt zu homogenisieren.
Ganz kurz noch zur Rolle der Orthodoxie. Sie haben gemeint, für die Kriege selber haben Sprache und Glaube weniger Rolle gespielt. Aber es heißt ja nicht, dass nicht versucht wurde, den orthodoxen Glauben zum Teil massiv aufzuzwingen, zum Beispiel in Polen.
Ja, also historisch betrachtet ist es ganz klar, dass das, was Moskau wollte, also wer orthodox ist, soll als Russe betrachtet werden, dass das eigentlich nicht hält. Aber dennoch war das die Politik. Und es gab eine Institution, die besonders in das Visier geriet, sowohl des Zarenreichs wie später der Sowjetunion. Das ist die sogenannte Uniierte Kirche. Das sind also Orthodoxe, die den Papst anerkannten in der Ukraine seit der Union von Brest 1596. Und die Mehrheit der Bevölkerung im heutigen Belarus waren Anhänger dieser Uniierten Kirche, das heißt orthodoxe Tradition, orthodoxer Ritus, aber eben Westorientierung. Und die wurde Ende der 1830er Jahre verboten, diese Uniierte Kirche. Und später hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Stalin das dann auch in der Westukraine durchgeführt. Und da sieht man auch wieder die enorme Unsicherheit des russischen Staates, der zwar die Orthodoxie für sich beansprucht, aber jeden Versuch von Orthodoxen nach Westen zu blicken unterbinden will. Also da ist diese uralte, im Mittelalter zu beobachtende Angst vor einer sogenannten Kontaminierung aus dem Westen deutlich spürbar.
Und wer jetzt nicht Opfer werden will dieser Aggression gegen den Westen, muss sich natürlich wehren. Und die Länder im Betrachtungsraum haben eine jahrhundertelange Tradition darin. Wenn man das zusammenfassen könnte, welche Strategien bewähren sich denn da und können wir auch noch auf heute anwenden?
Also was wir heute sehen, ist historisch wirklich einzigartig. Moskau hatte immer große Erfolge, weil all diese Nachbarn sich feindselig gegenüberstanden oder, sagen wir, nicht bereit waren, solidarisch zu sein. Das sieht man sehr schön in der Zwischenkriegszeit. Als 1939-40 Hitler und Stalin über die Region herfallen, waren die meisten dieser Länder, ob das jetzt Finnland war oder Schweden, ob das Dänemark war, die Länder im Baltikum, entweder neutral oder sie hatten keine starken Bündnisse. Heute ist es ganz anders. Also man kann sagen, dass niemand Skandinavien und den europäischen Norden so geeint hat wie Wladimir Putin. Wenn wir betrachten, so nach dem Zweiten Weltkrieg, Norwegen und Dänemark waren in der NATO, Finnland war im sowjetischen Orbit, Schweden ist seine eigenen Wege gegangen. Plötzlich sind diese Länder alle gemeinsam in einem Bündnis und vereint, wie sie seit dem späten Mittelalter nicht waren. Putin hat das sicher nicht intendiert. Und dann sehen wir auch zum ersten Mal in der Geschichte, dass tatsächlich alle westlichen Anrainer in einem politischen und militärischen Bündnis zusammengeschlossen sind, also der Europäischen Union und der NATO, oder davor stehen, beizutreten. Also die Ukraine und die Republik Moldau sind ja auch Beitrittskandidaten zur Europäischen Union. Und wir haben jetzt eine Interessensgemeinschaft, die historisch komplett neuartig ist. Und die hat Wladimir Putin herbeigeführt. Und man darf nicht vergessen, dass einzelne dieser Staaten zu den militärisch potentesten Europas gehören. Der finnische Staatspräsident hat vor kurzem gesagt, es gäbe in Europa 4 Armeen, die ernst zu nehmen sind. Die türkische, die polnische, die ukrainische und die finnische. Die finnische hat, was wenige Leute wissen, rund 1 Million Männer und Frauen Mobilisierungsbestand und die stärkste Artillerie in Europa. Und deswegen traut sich auch Putin nicht und seine Propagandisten nicht, Finnland zu drohen, denn sie wissen ganz genau, dass die finnische Antwort gegen St. Petersburg eine massive sein würde. Und das ist jetzt ein Geist, der aus dem Norden und dem Osten Europas so hereinweht in unsere Breiten, wo wir große Mühen haben, damit umzugehen. Aber wir sollen froh sein, dass es diesen Geist gibt, denn er schützt uns.
Und der Geist, der betrifft ja nicht nur die Politik und das Militär, es fängt ja auch von unten an. Da ist ja auch die ganze Bevölkerung mit eingebunden, viel stärker als es hier ist, oder?
Das ist ganz wichtig. Also die finnische Bevölkerung hat im Ende des 19. Jahrhunderts gelernt, sich zivilgesellschaftlich zu organisieren, damals noch als autonomer Teil des Zarenreichs, um sich hier zu wehren. Finnland hat gegen eine gewaltige sowjetische Übermacht 1939 nicht aufgegeben, sondern hat sich eben gewehrt. Also ganz anders als zum Beispiel Österreich, wo man nicht gekämpft hat gegen den Aggressor. Und das prägt die Erinnerungskulturen bis heute in beiden Ländern, übrigens in Österreich auch. Es hinterlässt ein Trauma, wenn man kampflos aufgibt. Und da gab es ja auch andere Staaten, wie zum Beispiel Rumänien, als Nachbar der Sowjetunion, das nicht gekämpft hat und bis heute diese Erinnerung verdrängt. Und dann gibt es eben auch in der Ukraine starke Traditionen der Selbstorganisation. Also man wartet nicht, dass der Staat irgendetwas tut, was ja auch in Österreich im Krisenfall sofort die Reaktion ist. Also der Staat muss handeln und man möchte, dass der Staat Verantwortung übernimmt, sondern dort sind es die Menschen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und in Finnland ist es so, dass die Verteidigung, ähnlich wie in der Ukraine, wie Sie richtig sagen, ja nicht nur die Armee umfasst, sondern sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Und das Ganze beruht einfach auf einem Konsens, dass man weiß, bei allen Parteiunterschieden, was man da eigentlich verteidigt. Und auch das ist etwas, worüber wir im noch geschützten Westen und der Mitte Europas stärker nachdenken müssen. Worum geht es uns eigentlich hier?
Zum Schluss von diesem Teil möchte ich noch ein bisschen über die Demokratie an sich sprechen, weil die spielt eine große Rolle in diesen Ländern, im Gegensatz zu Russland. Die Semesterfrage auf der Uni Wien, die aktuelle, dreht sich auch um Demokratie, um Menschen- und Bürgerrechte. Und hier gemeinhin bringt man damit die französische Revolution von 1789 in Verbindung, also Ende des Absolutismus, Aufstieg von Nationalismus, Demokratie, Menschenrechte und bürgerliche Werte. Es gab aber auch parallel Dinge in diesem Betrachtungsraum, die bemerkenswert sind, aber die man hier kaum kennt.
Also es ist so, wenn man die Geschichte des frühneuzeitlichen Europas betrachtet, wir gehen ja immer davon aus, dass es so eine Art West-Ost-Gefälle gibt in Europa. Der am stärksten entwickelte Adelsparlamentarismus in der frühen Neuzeit, den gab es eindeutig in Polen-Litauen. Auch in Schweden hatte das Parlament in unterschiedlichen Phasen, aber zum Beispiel im 18. Jahrhundert, eine enorm starke Stellung. Und wenn wir das Jahr 1789 nehmen, war vor der Französischen Revolution jenes Land, in dem der Adel politisch entmachtet wurde, Schweden. Und zwar durch einen Putsch von oben mit Hilfe des Königs. Und zwei Jahre später wurde die sogenannte Mai-Verfassung erlassen in Polen-Litauen. Das war auch eine, und zwar bevor die Französische Revolutionsverfassung kam, eine der wichtigsten und fortschrittlichsten Verfassungen Europas, mit der Einschränkung, dass all diese Bürgerrechte für den Adel galt. Der war in Polen zahlenstark, das waren etwa 10% der Bevölkerung, aber es eben dann noch lange gedauert hat, bis dieser Adel dann verstanden hat, dass die 90% der übrigen Bevölkerung eben auch zu einer Nation gehören, die dann ethnisch verstanden wurde und nicht nur politisch. Aber was die Frage angeht, also wie parlamentarische Prozesse, parlamentarische Rechte, die Einschränkung der Macht des Monarchen, all diese ganz zentralen Fragen, die Bedeutung von verschriftlichtem Recht und dessen Anwendung und Interpretation, da waren viele Länder im Osten Europas, die wir heute komplett übersehen, wesentlich weiter. Und erst recht krass ist dann der Gegensatz nicht nur eines Vergleichs zwischen dem Ständewesen jetzt in Polen, Litauen und zum Beispiel hier in der Habsburger Monarchie, wo das viel schwächer ausgebildet waren, sondern wenn man dann nach Osten blickt, weil da gab es das, wie gesagt, im Russischen Reich überhaupt nicht. Das heißt, auf den Punkt gebracht, in der frühen Neuzeit waren einige der fortschrittlichsten Länder, was Ständeparlamente anbelangt, die direkten Anrainer eines komplett unterschiedlichen Systems. Und vielleicht noch als letzter Punkt, aus dem zivilgesellschaftlichen Widerstand der Finnen Ende des 19. Jahrhunderts resultierte dann eine der Gesellschaften, die als erste das Frauenstimmrecht eingeführt haben in Europa unmittelbar nach der Revolution von 1905. Und diese frühe Einbeziehung der Frauen mit vollen politischen Rechten erklärt auch, warum die finnische Demokratie so tief verankert ist. Die hat eben viel tiefere Wurzeln und stärkere Wurzeln, muss man sagen, als wahrscheinlich die österreichische.
Letzte Frage dazu, weil es auch eine Schlüsselfrage ist, die Sie formuliert haben, die sich durch das Buch auch durchzieht, durch die vielen Jahrhunderte. Inwiefern sind eben parlamentarische Systeme mit einer schwachen Regierung geeignet, so einen massiven Druck von außen standzuhalten, der auf einer Autokratie fußt mit vermeintlich kurzen Entscheidungswegen?
Das 18. Jahrhundert gibt uns ein bisschen die Antwort. Damals hat, und das war wirklich paradox, das autokratische Russland dafür gesorgt, dass in den Nachbarstaaten Polen, Litauen und Schweden die Exekutive stark geschwächt wurde und die Macht beim Parlament lag. Und diese Parlamente wurden durch russische Agenten entweder gekauft, also da gab es direkt auch Parteien in Schweden, die viel Geld angenommen haben aus Russland, das kann man gut nachweisen, oder sie wurden massivst eingeschüchtert. Das heißt, ein starkes Parlament mit schwacher Exekutive war das, was Russland in seinen westlichen Nachbarn haben wollte, um die handsam zu haben. Auf der anderen Seite haben wir dann das Modell von Finnland 1939, das wahrscheinlich das wirklich Interessante ist. Das war eine Demokratie, also die durchaus auch Erschütterungen, einen Bürgerkrieg hinter sich hatte, aber wo die Parteien bereit waren, dann nach diesem Bürgerkrieg wieder zueinander zu finden. Auch für Österreich, glaube ich, eine wichtige Lehre. Und der finnische Bürgerkrieg war viel massiver, als was hier im Februar 1934 geschehen ist. Und dann hat man das Verhältnis aber zwischen den gewählten Volksvertretern und der Regierung einerseits und der Armeeführung, die dann den Krieg organisieren musste gegen die Sowjetunion, andererseits sehr deutlich geklärt. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Die Armeeführung hat einen klaren Auftrag von der gewählten, politisch legitimierten politischen Führung erhalten. Die hat sich nicht in die Kriegführung eingemischt und die Armeeführung hat sich nicht in die Politik eingemischt. Die Armee hatte den Auftrag, das Territorium und die Bevölkerung zu verteidigen und diesen Auftrag hat sie autonom durchgeführt. Aber man hat hier eine deutliche Trennung vorgenommen, aber die demokratisch legitimierten Instanzen standen immer über der Armee, deren Soldaten ja die Staatsbürger waren. Und insofern, glaube ich, ist heute nicht nur in der Gegenwart, sondern auch historisch betrachtet Finnland lange Zeit ein sehr armes, peripheres Land im Norden Europa plötzlich zu einem Modell geworden, von dem, wie wir wissen, ja auch zum Beispiel Politiker in Deutschland einiges nachahmen möchten.
Ja, das ist eine geballte Lehre aus der Geschichte, die viel Stoff zum Nachdenken gibt. Aber jetzt schauen wir noch ein bisschen in Ihre persönliche Historie.
Forschungsrap. Würzige Fragen, köstliche Antworten.
Sie wurden in den 1970ern in der Schweiz geboren. Gab es jetzt irgendwie ein bestimmtes Ereignis oder eine Person oder so, die irgendwie das Interesse für Geschichte geweckt hat bei Ihnen? Was war denn sonst noch am Tapet an Berufswünschen oder sonstigem?
Also bei mir war es ganz früh Geschichte. Das lag sicher an meiner Familie, insbesondere an meinem Vater, der war Arzt, aber sehr geschichteinteressiert. Und es gab also einige Generationen bei uns, die immer davon geträumt haben, Geschichte zu studieren. Das ist dann aus verschiedenen, vor allem materiellen Gründen, nicht gegangen. Aber mein Vater hat also sehr früh mir begonnen, von Ostrom zu erzählen. Das hat dann zu meinem Byzantinistikstudium geführt. Und im Jahr 1989, als die Krise in Rumänien dann immer deutlicher wurde und im Dezember 1989 Nicolae Ceausescu als einer der schlimmsten Diktatoren der damaligen europäischen politischen Landschaft gestürzt wurde, hat er mir, ohne irgendwelchen persönlichen Bezug dazu zu haben, auch sehr viel davon erzählt. Also das war schon sehr stark familiär geprägt. Und diese Interessen, die dann bei mir sehr früh begonnen haben, es war ja doch etwas abseitig, sich für Byzanz zu interessieren als Teenager, die wurden dann immer sehr gefördert. Und dazu kam sicher auch noch der Eindruck des Gorbatschow-Moments in den 80er Jahren, also als die Furcht vor dem Osten zurückging, die Neugier stieg. Und meine Eltern haben mir damals Russischunterricht finanziert. Das gab es an der Schule bei uns nicht. Das war auch sehr exotisch. Also das war so ein bisschen das Umfeld.
Und das ist ja vielleicht auch schon der Schlüssel, um ein bisschen Einblicke auch zu gewinnen in die Arbeit eines Osteuropa-Historikers, der ja ohne Sprachkenntnisse wahrscheinlich nicht so weit kommen wird. Auch für dieses Buch haben Sie sogar speziell noch Sprachen gelernt. Erzählen Sie ein bisschen drüber, wie viele Sprachen können Sie denn, wie viel haben Sie extra jetzt gelernt noch dazu?
Also ist so, ich komme ja aus der Schweiz und meine erste Fremdsprache war Französisch. Ich habe dann humanistisches Gymnasium gemacht, das war Latein und Griechisch. Englisch habe ich nie an der Schule gelernt, das hat mir dann die Schweizer Studienstiftung mal finanziert und damit stand ich schon in meiner Generation eigentlich so ziemlich allein. Ich habe dann den Militärdienst im italienischsprachigen Teil der Schweiz gemacht und später 2 Jahre in Italien gelebt und geforscht. Also da hatte ich eine starke Orientierung dorthin. Russisch habe ich schon erwähnt und dann bin ich nach Wien gekommen 1994 und war im Albert-Schweitzer-Haus in der Garnisongasse im Studentenheim. Und dort hat sich gerade die erste Generation im Studentenheim und an der Universität von Studenten aus den früher kommunistischen Staaten gesammelt. Und mein Vorgänger Max Peifuß hatte eine fantastische Lehrveranstaltung, Balkan-Konversatorium hieß das, heute mit ECTS-System unvorstellbar. Er ist einfach gekommen, hat irgendeinen Zeitungsartikel oder ein Buch genommen und begonnen, mit uns zu diskutieren. Und da waren Studenten aus allen Balkanländern da und ich habe dann so gemacht, dass ich die Sprachen gelernt habe im Kaffeehaus. Ich habe dann jeweils eingeladen zum Kaffee und hatte dann bestimmte Cafés, wo ich Albanisch gelernt habe. In anderen Cafés habe ich dann Rumänisch gelernt und dann habe ich früh begonnen, auch zu reisen. Das Neugriechische hatte ich dann gelernt, weil ich bei der Byzantinistik und Neogräzistik war und 1994 einen fantastischen Sprachkurs in Saloniki absolvieren konnte. Also so ist das dann ein bisschen zusammengekommen. Und dann hat sich je nach Reisetätigkeit und Forschen dann bei mir der Schwerpunkt entwickelt, eher auf den nicht-slawischen Sprachen, während ich die slawischen Sprachen dann lese. Und dann je nach Notwendigkeit, also wenn man mittelalterliche Geschichte des Balkans macht, ist es ganz gut, wenn man zumindest ein bisschen Katalanisch lesen kann, weil es da wichtige Quellen gab. Und für mein jetziges Buch war halt die schwedische und auch norwegische Literatur so wichtig, dass ich mir halt Lesekenntnisse angeeignet habe. Und dann gibt es noch eine Sprache in meiner Region, die sehr wichtig ist, sehr exotisch, aber jetzt in Wien stark betrieben wird in der Forschung, das ist Armenisch. Und ich werde nie eine, sagen wir, forschungsmäßige Kenntnis der Sprache haben. Aber es hat mich dann doch geärgert, dass ich es gar nicht kann. Und das ist so ein bisschen mein Hobby daneben. Aber das ist rein dilettantisch, also nicht für auf Forschungsniveau.
Aber es klingt doch so, als hätten Sie auf ganz unterschiedliche Weisen die Sprachen gelernt. Einmal mehr so nebenbei im Kaffeehaus, dann wieder mehr formell. Also ein Tipp für alle, die Sprachen lernen möchten?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Also ich habe viele Unisprachkurse gemacht an verschiedenen Universitäten. Das war sehr unterschiedlich. Viele waren nicht so überzeugend, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Universität Wien in den frühen 90er Jahren mit der heutigen kaum mehr noch etwas zu tun hat. Also so Erlebnisse, wie ich sie damals hatte, gibt es, glaube ich, die waren nicht immer sehr schön, heute nicht mehr. Aber sonst ist es individuell. Ich habe ja zuerst klassische Philologie studiert und möchte schon die Grammatik auch verstehen und habe in vielen Sprachen zuerst mal wollte ich nur lesen. Ein Historiker muss Texte lesen können, Quellen oder Bibliografie. Aber dann habe ich früh begriffen, dass das nicht reicht, sondern dass ich als Historiker auch vor Ort sein muss. Ich muss die Gebiete kennen, ich muss also die Landschaft erleben und dann eben auch die Sprachen. Und dann ging das so mit Immersion. Also mein Tipp, und ich diskutiere viel mit Studierenden und sage, geht raus, macht möglichst ein Auslandssemester und haltet euch fern vor der Erasmus-Community, macht Sprachimmersion, auch wenn es am Anfang noch so schwierig ist. Anfang 20 lernt man noch alles, Ende 20 ist es dann schon zu spät und die Uni Wien bietet hier fantastische Möglichkeiten.
Ja. Also unglaublich interessant und vielseitig vor allem. Sie kommen mit vielen Menschen in Kontakt und lernen Sprachen und reisen viel. Außerhalb dieses akademischen Kreises gibt es ja durchaus Begegnungen oder auch Annäherungen, die auch ein Zwielicht der Wissenschaft durchaus darstellen. Weckt da so unerwünschtes Interesse auch Ihre Expertise? Können Sie darüber was sagen?
Ja, also wir sind, glaube ich, in der Gegenwart, wo wir verstehen, dass Systemkonkurrenten wie China und Russland massiven Einfluss auf unsere Wissenschaft nehmen, viel stärker sensibilisiert für die Tatsache, dass sich halt auch Menschen oder Institutionen für uns interessieren, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, also ganz konkret Nachrichtendienste fremder Länder. Und das war etwas, was ich zum Beispiel in meiner Ausbildung von meinen Lehrern überhaupt nicht vermittelt bekommen habe. Und die Vorstellung, man betreibe reine Forschung und wenn man das tue, dann könne man sich von der Politik fernhalten, ist einfach falsch. Also in meinem Arbeitsbereich im Balkan ist es nun einmal so, dass gegenüber ausländischen Historikern, zumindest in Regierungs- und in vielen auch nachrichtendienstlichen Kreisen, eine Zurückhaltung besteht oder dann auch das Interesse, diese Leute besser kennenzulernen und zu versuchen, sie zu beeinflussen. Und ich habe hier über die Jahrzehnte hinweg doch einige Erfahrungen gesammelt, die sehr unangenehm sind, weil man diese Situationen zuerst gar nicht als das nehmen will, was sie sind. Diese Annäherungsversuche sind immer sehr banal im Moment. Und wenn man sie rechtzeitig abblockt, ist das sinnvoll, damit man nicht Jahrzehnte später dann plötzlich Konsequenzen tragen muss. Wir sind jetzt in einer neuen Phase und auch in meiner Fakultät ist es so, dass unsere Vizedekanin, die Frau Professor Röhrlich, etwas initiiert hat, was ich außerordentlich wichtig finde, nämlich eine Sensibilisierung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also dass wir auch unsere individuellen Erfahrungen vielleicht auf eine institutionelle Ebene heben können und gerade jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zeigen können, wo man vielleicht eine gewisse Vorsicht walten lassen muss, ohne jetzt irgendwie sich einschüchtern zu lassen, aber dass man auf der anderen Seite eben auch nicht naiv sein soll. Und das ist leider so. Die Uni Wien ist in vielen Bereichen eine führende Universität weltweit. Was Forscherinnen und Forscher hier tun und sagen, ist in vielen Kontexten wichtig und wichtiger, als wir in der Forschung selber das wahrnehmen. Wir halten uns häufig für deutlich, vor allem mit den Geisteswissenschaften, weniger relevant, als wir wirklich sind.
Das heißt, da gilt es noch viel zu tun an Sensibilisierung und auch Bewusstseinsbildung. Schließen wir den Kreis. Wir haben mit Putin begonnen, beenden wir auch mit Putin. Was will er wirklich? Warum klammert er sich an den Krieg? Wird er in der Ukraine stoppen oder wird er rechtzeitig gestoppt?
Das hängt von uns ab. Das hängt von uns ab und ich glaube, da spielen ganz viele Bereiche in unserer Gesellschaft eine Rolle. Wir erleben jetzt, es gibt eine militärische Aufrüstung, aber wir wissen, dass das nicht reicht. Das Entscheidende wird sein, und hier spielen Universitäten eine große Rolle, dass wir uns bewusst werden, wie wir leben wollen, wofür wir auch bereit sind einzutreten. Und das ist eben die Demokratie. Und deswegen lohnt es sich einmal vertiefter darüber nachzudenken. und vielleicht auch zu verstehen, warum im Osten Europas die Menschen viel stärker sich als Europäer empfinden, warum die Revolutionen 2004 und 2013, die friedlichen in der Ukraine, unter EU-Fahnen stattgefunden haben, weil nämlich dort ziemlich klar ist, weil man die Alternative nur zu gut kennt, was Europa ausmacht. Und hier, finde ich, spielen eben nicht nur eine Armee eine große Rolle. Ein Bundesheer kann nicht leben ohne eine Gesellschaft. Auf der anderen Seite brauchen auch wir diesen Schutz. Und zu verstehen, dass das Bereiche sind, die sich nicht ausschließen, sondern in einer demokratischen Gesellschaft demokratisch legitimiert zusammenwirken können, das ist sicher etwas, dem wir uns jetzt stellen müssen. Das ist nicht schön, das tun wir auch nicht freiwillig, das ist uns aufgezwungen worden. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, damit wir so weiterleben können, wie wir das selbstbestimmt auch tun wollen.
Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Das Ende der Geschichte, wie von Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch des Kommunismus postuliert, ist ja nicht gekommen. Auch der Kampf der Kulturen von Samuel Huntington wird oft als zu vereinfachend und deterministisch auch bemängelt. Wie würden denn Sie die Ära, in der wir uns befinden oder auf die wir zusteuern, vielleicht bezeichnen?
Also Sie ist sicher für diejenigen, weil wir ja an der Universität sind, die jetzt studieren, eine schwierige Phase und die kann auch einschüchternd sein. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ist es eine Phase, in der es jetzt wirklich darauf ankommt, gestalten zu wollen und auch gestalten zu können. Und wo, wenn nicht an Universitäten, sollen denn diese Ideen geboren werden? Es ist sicher, ich würde sagen, im Moment ein enormer Stresstest, aber Stresstests kann man ja auch bestehen. Und man kann aus ihnen hervorgehen. Und das finde ich im Moment etwas vom Schönsten und Motivierendsten, wenn ich jetzt einmal diese große Frage rückkopple an unsere Institution, im Moment an einer Universität unterrichten zu können. Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch viel sinnhafter und sinnvoller, als es vielleicht vor 20 Jahren in ruhigen Zeiten war.
Und welchen Betrachtungsraum werden Sie in nächster Zeit genauer betrachten?
Ich gehe jetzt wieder in meine Kernkompetenz zurück, in den Balkan, und stelle mir die Frage, wie denn dort ein anderes Imperium aufgestiegen ist, nämlich das Osmanische, und wie es dann zu einer der ganz großen Veränderungen in der europäischen Geschichte gekommen ist, nämlich dass die südöstliche Halbinsel unseres Kontinents von einem islamischen Imperium dominiert wurde.
Auch äußerst spannend. Kann es kaum erwarten, davon zu hören. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das Muster wiederholt sich immer und immer wieder. Alte Männer in Anzug und Krawatte, die junge Menschen in den Tod schicken. Autoritäre Machthaber versprechen, eine bessere Zukunft herbeizubomben, um keine echten Probleme lösen zu müssen oder von ihren eigenen Problemen abzulenken. Es ist kurz vor 1984. Es sei denn, wir lernen tatsächlich aus der Geschichte und unsere Demokratien zu schätzen und zu schützen, bevor es zu spät ist. Oliver Jens Schmidt hat uns in dieser Hinsicht schon viel Stoff zum Nachdenken geliefert, doch das ist erst der Anfang. Die neue Semesterfrage der Uni Wien taucht in den kommenden Monaten tief in die Frage ein, wohin steuert die Demokratie? Nachzulesen ist das in Rudolfina, dem Wissenschaftsmagazin der Uni Wien. Den Link gibt es in den Shownotes. Das war der Auftakt zur dritten Staffel unseres Podcasts. Wir freuen uns sehr darauf, euch in den nächsten Folgen wieder auf eine aufregende Reise kreuz und quer durch die Welt der Wissenschaft mitzunehmen und die Menschen dahinter ausführlich zu Wort kommen zu lassen. Denn die Welt braucht die Wissenschaft mehr denn je. In diesem Sinne, bis bald und auf Wiederhören bei An der Quelle.